Ich möchte heute in einer Weise über Ostern predigen, wie du sie vielleicht nicht erwartest. Ich habe dazu nicht so einen ganz klassischen Ostertext rausgesucht. Und du wirst merken, was ich meine. Als Jesus seine Jünger gedanklich darauf vorbereiten wollte, dass er sterben würde und dass er auch wieder auferstehen würde, da hat er überlegt, in welche Bilder könnte ich es kleiden? Wie könnte ich diesen Gedanken ihnen nahebringen, dass er sterben würde und dass es dieses Comeback geben würde, dieses völlig unerwartete Comeback. Die Schwierigkeit daran war nur, dass es schwierig ist, sich etwas vorzustellen, was man sich nicht vorstellen kann. Ja? Nämlich, dass jemand die Geschichte des Todes neu schreibt. Dass jemand, dessen Herz aufgehört hat zu schlagen, weit über 24 Stunden hinaus, dass dieser jemand wieder ein schlagendes Herz in sich hat. Und dass jemand, der aus der buchstäblichen Grabeskälte kommt, nachdem er gestorben ist, wieder 37 Grad warm ist. Ja, das sind Umstände, die kann sich ja keiner denken. Jesus gebrauchte einmal das Bild vom Weizenkorn und sagte, mir wird es ganz ähnlich ergehen, ich werde in eine dunkle, kalte Erde gelegt werden und ich komme neu zum Vorschein, aber anders. Dann sprach er an anderer Stelle mal in dem Bild von dem Propheten Jona. Ne? Jona wurde über Bord geworfen zugunsten anderer in schwere See. Die Bibel berichtet, dass er dann von einem großen Fisch verschluckt wird und er kommt dann nach einiger Zeit wieder unverdaut zum Vorschein. Und Jesus gebraucht einen weiteren Vergleich oder ein weiteres Bild dafür, was ihm begegnet in seinem Sterben und in seinem Auferstehen. Und dieser Vergleich, der kam überhaupt nicht gut an. Das hat man ihm richtig übel genommen, bis zum Schluss. Und das machte ihn, für die, die ihn hörten, wirklich sehr fragwürdig. Und zu allem Überfluss sagt er das nicht nur seinen Jüngern, sondern er spricht es in einer ganz großen Öffentlichkeit aus. Und das würde man ihm nicht vergessen und nicht verzeihen. Wer in der Bibel etwas unterwegs ist und etwas vertraut mit der Bibel ist, der weiß, dass Jesus mal den Tempel ziemlich durchgewirbelt hat. Er hat sich da quasi sehr handfest und sehr praktisch am Tempel vergriffen. Und der Tempel war der Stolz der Nation. Er hat sich aber auch mal verbal am Tempel vergriffen. Und das mochte man nicht. Denn wenn die jüdische Nation eine gemeinsame Mitte hatte, dann war es der Tempel. Und über den Tempel irgendwas Schlechtes zu sagen, ging gar nicht. So. Er war heilig. Er war der Verbindungspunkt zwischen Himmel und Erde. Und der Predigttext aus Johannes 2, der setzt genau dort an, wo Jesus gerade die aus dem Tempel rausgeworfen hat, die dort die sonst üblichen Geschäfte trieben, auch wenn es fromme Geschäfte waren. Er schmiss sie alle raus und dann sagt er Folgendes. Oder ich lese jetzt diese Szene. Die führenden Männer des jüdischen Volkes stellten Jesus zur Rede. Kannst du uns etwa mit einem Wunder beweisen, dass du das Recht hast, das zu tun? Jesus gab ihnen zur Antwort, reißt diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Wie? Entgegneten sie. 46 Jahre lang wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufbauen? Den Tempel abreißen und den wieder aufbauen. Also bautechnisch geht das ja schon mal gar nicht. Ja? das ist ja ein Monumentalbauwerk. In 3 Tagen baut das keiner wieder auf. Aber abreißen, das war also in den Ohren derer, die das hörten, eine ganz schreckliche Provokation. Denn den Tempel einzureißen, hieße, den Glauben einzureißen. Ja? Und das wurde auch so gehört. Wie, du willst unseren Glauben einreißen? Und in gewisser Weise spricht das Jesus so an. Dieser Vergleich, den er mit sich selber herstellt oder mit diesem Tempel anspricht, besagt auch, die bisherige Religiosität wird einstürzen, wenn sie nicht schon eingestürzt ist. Und es muss für eine echte Gottesbegegnung ein neuer Raum entstehen. Ein neuer Raum der Gottesbegegnung muss zum Vorschein kommen. Und um diesen neuen Tempel, um diesen neuen Raum der Gottesbegegnung besser zu verstehen, möchte ich in das Bild des Tempels etwas mehr einsteigen mit dir. Es ist, wie gesagt, nicht so eine klassische Osterpredigt, aber Ostern ist ja jetzt auch nicht so normal, oder es verlangt ja auch irgendwie, es anders zu betrachten. Ich möchte mit dir in diese Frage, was ist eigentlich der Tempel, reingehen. Und ich nenne diese Predigt ein Traum von einem Tempel. Ich sagte schon, der Tempel ist immer auch ein heiliger Ort, ein Verbindungspunkt zwischen Himmel und Erde. Und wenn man in den Jerusalemer Tempel schaut, wie er ursprünglich gebaut und eingerichtet war, dann ist da drin eben, also der Tempel ist heilig, aber es gibt auch das Allerheiligste. Ich habe vor einem Monat mal über eine Predigt gehalten, als Salomo den Tempel einweihte, da habe ich diesen Raum schon mal benannt, vielleicht erinnerst du dich, wenn du da warst, das Allerheiligste ist ein Raum von 10 mal 10 mal 10 Metern. Und der war völlig dunkel und da stand nur die Bundeslade drin, ein Symbol für die Gegenwart Gottes. Und auf der Bundeslade stand eine sehr kunstvoll gestaltete Holzplatte, die nannte man das Kaporett. Das Kaporett. So, auf dieser, also Kaporett, das hast du vielleicht in deiner Bibel noch nie gelesen. Vielleicht hast du in deiner Bibel aber schon mal von der Deckplatte gelesen. Ja? Deckplatte klingt jetzt ein bisschen platt, ne? Wenig sakral, aber manche übersetzen das so. Und auf diesem Kaporett waren zwei allerhöchste Engelwesen abgebildet, die Cherubim. Und sie beugten sich in einer Haltung der Ehrfurcht. Und das war sozusagen die pure Gegenwart Gottes zwischen diesen Engeln. Und nur ein einziger Priester, der Hohepriester, davon gab es nur einen, durfte auch nur einmal im Jahr da rein, in diesen 10 mal 10 mal 10 Meter großen Raum, am großen Versöhnungstag. Und er hatte die Aufgabe, mit dem Blut eines Opfertieres das Kaporett zu besprengen, diese Platte, ja, diese Deckplatte. Und auf diese Weise sollte die Beziehung zu Gott wiederhergestellt werden. Auf diese Weise wollte sich Gott mit dem Volk neu versöhnen. Man nannte dieses Kaporett auch Sühnedeckel. Hast du vielleicht auch schon irgendwie gelesen oder gehört. Klingt ja auch nicht so sakral, ne? Deckel, Sühnedeckel. Luther nennt es Gnadenthron, weil er deutlich machen wollte, zwischen diesen zwei Engelwesen wollte Gott gegenwärtig sein, wie auf einem Thron anzutreffen sein. Aber so wortwörtlich kann man dieses Wort gar nicht übersetzen, deswegen herrscht so eine gewisse Vielfalt in der Bezeichnung. Ne? Deckplatte, Sühnedeckel, Gnadenthron. So. Bevor der Priester einmal im Jahr da reingehen konnte, musste er den Raum erst einmal mit Rauch ausfüllen. Es lag vielleicht daran, dass er daran denken sollte, schau die unmittelbare Gegenwart Gottes nicht einfach so an. Ne? Glotz da nicht so hin. Gott ist da. So. Er trug auch an seinem Priestergewand unten so kleine Klingeln. Und diese Klingeln haben möglicherweise den Sinn gehabt, dass, wenn sie noch zu hören waren, er noch lebt. Wenn sie nicht zu hören waren, er vielleicht ein Sakrileg begangen hat. Irgendwas, was sich nicht gehört, dort im Allerheiligsten. Es gibt auch aus der jüdischen Überlieferung die Erzählung oder den Bericht, dass manchmal diesem Hohepriester ein Seil um den Fuß gebunden wurde, denn wenn er dort drinnen ein Sakrileg begangen hat oder wenn er in einer Weise da reingegangen ist, wo Gott sagt, hey, du kommst hier aus deinem alltäglichen Leben, wo du dir alles Mögliche erlaubst und bist jetzt vor mir und meinst, das passt schon. Also sollte er da drin irgendwas Unstattliches oder Frevelhaftes begangen haben, hätte man ihn an dem Seil rausgezogen. Ja? Wenn es etwas Hochheiliges gab, dann das. Und keiner hätte es gewagt, da einfach so reinzulaufen oder reinzulatschen. Und wenn wir einen Vergleich finden wollten, dann könnten wir wahrscheinlich am besten an den Umgang mit radioaktivem Material denken. Ja? Denn die Bundeslade war sozusagen der Reaktor mit den Brennstäben. Ne? Der Tempel meinetwegen das Kraftwerk, aber da, wo sich das Wesentliche abspielte, wo die Kraft lag, das Allerheiligste war, das war in diesem Raum und da waren die Brennstäbe. Und wer auch nur ein bisschen Ahnung hat von Kernkraft, der würde sagen, ach, das bisschen Brennstäbe, ne? Das würde keiner sagen, sondern jeder hätte mehr als nur Respekt davor. So, und dort vom Gnadenthron aus oder von dieser Sühneplatte aus wollte Gott reden. Dort hatte er versprochen, anwesend zu sein. Ich lese das mal aus 2. Mose 25. Gott sprach, dort will ich dir begegnen, ne, zwischen diesen zwei Engelwesen. Dort will ich dir begegnen, von der Deckplatte aus, von der Stelle zwischen den Cherubim, werde ich mit dir reden. Also Gott sagt selbst, das ist der Ort der Gottesbegegnung. Dieses Kaporet ist der Ort der Gotteskommunikation. Hier werde ich sein und hier werde ich reden. Hier bin ich. Und hier werde ich auch die Beziehung wiederherstellen, die ich zu euch suche, die ihr zu mir sucht. Hier findet Versöhnung statt, auf dem Kaporet. Okay. Und jetzt nähern wir uns Jesus und dem Ostergeschehen. Denn dieses Wort Kaporet, das gibt es auch im Neuen Testament. Es wird dort nicht Hebräisch ausgesprochen, sondern Griechisch, aber dieses griechische Wort gibt es nur einmal, weil es etwas beschreibt, was es nur einmal gibt, diese Sühneplatte. So, und Paulus schreibt jetzt über diesen Sühneort, über diesen Sühnedeckel, ihn, Jesus, hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühnedeckel, zum Sühneort gemacht. Das ist das griechische Wort, ja, Hilasterion. Für unsere Schuld. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Und das ist also für einen jüdisch denkenden Menschen, für einen jüdisch fühlenden Menschen, also nicht leicht, das so sich vorzustellen, wie das Allerheiligste ist nicht mehr verborgen, es kommt zum Vorschein und tritt in die Öffentlichkeit. Wie, Jesus ist dieser Sühnedeckel, er ist das Kaporet, wo die Gegenwart Gottes versprochen da ist. Und dort an diesem schändlichen und ekligen Kreuz, dort schafft Gott die Sühne, um die Beziehung zu uns wieder zu heilen. Dort findet das Opfer statt. Und das versöhnende Blut des Opferlammes, das da aufs Kaporett gesprengt wurde, auf das Allerheiligste, das war das Blut von Jesus? Verstehen wir, für einen jüdisch denkenden Menschen war das also eine große gedankliche Transformation. Aber Paulus sagt, am großen Versöhnungstag hat Gott gehandelt, aber nicht mehr durch das Blut eines kleinen Tieres, sondern er hat seinen Sohn gegeben. Und interessanterweise, und das wird uns berichtet im Neuen Testament, zu der Zeit, als im Tempel die Lämmer geschlachtet wurden, wurde Jesus gekreuzigt. Es gibt also da sehr viele Parallelen und Hinweise, ein Geschehen, das erst einmal ungewöhnlich ist. Und wenn wir fragen, wie hat Gott das jetzt alles so hinbekommen, also wie geht diese Versöhnung vor sich, dann ist auch der Hebräerbrief immer wieder eine gute Adresse, weil der Hebräerbrief ganz viel alttestamentliche Theologie zum Inhalt hat und sie seinen Lesern auf Jesus hindeutet. Da findet man also viel in Verbindung mit Jesus. Und ich lese mal aus Hebräer 9. Dort schreibt der Schreiber: Christus ist gekommen, der Hohepriester, dessen Opfer uns in Gottes Augen wirklich vollkommen macht. Und womit er den Weg ins Allerheiligste eröffnete, war nicht das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern sein eigenes Blut. Denn als Christus sich selbst von Gottes ewigen Geist geleitet, Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, dem kein Makel anhaftete. Und ich muss sagen, jetzt wird es wirklich komplex. Jetzt fallen nämlich die Bilder so ineinander. Jetzt überschlagen sich auch manche Bilder. Und wir sehen vielleicht schon, dass es komplex ist, weil am Ende dieses Verses heißt es ja, Christus hat sich selbst durch den Geist geleitet, Gott dargebracht. Das ist ein trinitarisches Handeln. Hier handelt Gott. Da hat nicht Jesus etwas versucht, sondern die Personen der Gottheit waren hier am Handeln. Und die Bilder fallen deswegen ineinander, weil Jesus einmal in der Rolle dessen auftritt, der das Opfer bringt, als Hohepriester. Und dann ist er das Opfer selbst, mit dem dieses Kaporett besprengt werden musste. Und dann ist er das Kaporett selbst, an dem Gott einen Ort bereitstellt, an dem Versöhnung geschafft wurde. Und Jesus sagte, er würde den Tempel neu aufbauen. Und es würde innerhalb von 3 Tagen passieren. Und als der König Salomo, der den ersten Tempel gebaut hat, alles fertig gebaut hat und auch mit der Einrichtung fertig war, heißt es, 2. Chronik 4, und an den Eingängen des Hauses waren die inneren Türen zum Allerheiligsten und die Türen zur Festhalle aus Gold. Das sind also Einrichtungsfragen. Und wenn die fertig sind, kann man sozusagen sagen, fertig. Und so wurde alle Arbeit vollbracht, die Salomo am Haus des Herrn tat. Und das gleiche Wort spricht Jesus aus, als er sein Leiden am Kreuz abschließt. Es heißt dort in Johannes 19, nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Ja, Salomo machte alles fertig und das Werk war vollbracht. Und Jesus sagt, jetzt steht der Tempel. Jetzt ist dieser Raum der neuen Gottesbegegnung, der neuen Gotteskommunikation, der Raum der Versöhnung fertig. Aber da habe ich mich gefragt, okay, fertig, aber auch eröffnet? Ja, du kannst ja etwas fertig haben, aber ist es denn auch eröffnet? Und ich würde sagen, ja, es ist eröffnet. Jetzt sehen wir mal ein Foto oder eine Grafik. Und ich lese dir den Text dazu vor. Matthäus 27. Jesus aber schrie noch einmal laut auf und dann starb er. Und im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Und das heißt, er öffnet. Ja, das, was vorher absolut ein No-Go war, darfst du nicht rein, guck das nicht an, vergreif dich nicht an der Heiligkeit Gottes, mach das nicht. Er öffnet. Ja. Vorher hing so ein dickes Schild davor. Zutritt strengstens verboten. Würdest du an jedem Reaktor finden, solche Schilder. Geh da nicht rein. Jetzt hängt ein Schild dran. Herzlich willkommen. Ja. Wir feiern ja ein Fest, wenn wir Ostern feiern. Karfreitag, Ostersonntag. Und von diesem Fest können wir sagen, der Allerbeste war, hat sich komplett abreißen lassen, um zum Allerheiligsten für uns zu werden. Und das, was eigentlich das Allerschlimmste war, Gottes Sohn am Kreuz, das erklärt Gott zum Allerwichtigsten, weil er sagt, hier schaffe ich eine Versöhnung, hier heile ich in einer Weise unsere Beziehung, dass ihr das nicht ständig neu zur Frage machen müsst. Ist Gott mir gut? Hier sollst du zur Ruhe kommen, weil Gott für dich ist. Und das hätte keiner vermutet, dass Gott in seinem Sohn einen neuen Tempel baut. Und dieser Tempel ist jetzt nicht so vollgepumpt mit Sakralem und wo du denkst, da passe ich nicht rein, da passe ich nicht rein. Also mit unseren zerrissenen und abgerissenen Erfahrungen passen wir, glaube ich, ganz gut zu dem, der sich abreißen ließ. Ja? Der Ort der Begegnung wurde geschaffen von jemandem, der sich zerbrechen ließ. Also der ganze Bruch deines Lebens passt da ganz gut hin. Wir hörten schon, was Jesus, wir hörten es vorhin, was Jesus entgegnete, als er von dem neuen Tempel sprach, so von wegen, das wird alles abgerissen werden. Aber man entgegnete ihm auch. Sie sagten, 46 Jahre lang wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufbauen? Ne? Geht physikalisch gar nicht, bautechnisch unmöglich. Ich habe so gedacht, 46 Jahre, das ist vielleicht für manchen schon die eigene Lebenszeit gewesen. Ja? Fast schon ein ganzes Leben. Und ich dachte so, ja, beschreibt vielleicht auch, was wir Zeit unseres Lebens versuchen auf die Beine zu stellen. Dass wir versuchen, mit unserem Leben Gott ein Heiligtum einzurichten, ja, wo er sich dann auch wohlfühlen kann, weil wir an unserer Anständigkeit arbeiten, weil wir versuchen, uns mit viel Selbstkontrolle im Griff zu haben. Und ich persönlich musste das merken, dass ich aus diesem Gefühl der Anständigkeit und aus diesem Gefühl der selbst aufgebauten Würdigkeit von Gott immer mal wieder gehört habe, du, ist schön, aber müssen wir alles abreißen. Ja, deine Tugendhaftigkeit in Ehren, aber das reicht leider nicht, dass wir uns wirklich begegnen können. Und auch die Jünger, das lesen wir in den Evangelien, sagten zu Jesus, Jesus, guck dir mal hier beim Tempel die schönen Steine ein, ist das nicht eine Pracht, das ist unser ganzer Stolz, der Tempel. Und Jesus sagt, ja, ist schön, muss aber abgerissen werden. Ja, wird hier nicht stehen bleiben. Diese ganzen Versuche, es Gott schön und recht zu machen, diese ganze Tugendhaftigkeit, dieser Würdigkeitswettbewerb, den sich auch gläubige Menschen untereinander leisten, abreißen. Und dass er es ernst meint, das macht er mit seinem eigenen Leben klar. Und das ist meine Erfahrung. Gott hat gesagt, deine ganzen frommen Ideale, deine Tugendhaftigkeit, weg damit. Warum? Weil erst dann, wenn ich echt bin, wenn ich aufrichtig bin, wenn ich merke, so klappt's nicht, ich muss in gewisser Weise kapitulieren, weil es erst dann zu einer echten Begegnung mit Gott kommt. Sonst verwechseln wir vielleicht uns selbst mit Gott. Ja, und das sind eigentlich heilige Momente, auch wenn sie sich nicht so anfühlen. War ja bei Jesus auch so. Da findet etwas Hochheiliges statt am Kreuz, es fühlte sich aber nicht so an. Und wenn du das Gefühl hast, also zu Gott, nee, da sehe ich nicht herzlich willkommen, sondern ich höre mehr so, du hast Hausverbot, dann stimmt das nicht. Also, da ist sogar viel Sehnsucht im Spiel zu dir hin. So, und der Tempel war ja auch ein Ort des fortwährenden Opferns. Immer wieder neues Tier und ganz viele davon und jedes Jahr neu und so. Und das zeigt ja auch ein Ort des fortwährenden Bedauerns, denn das waren ja Opfer für die Sünden. Und Gott sagt, das muss ein Ende haben, ihr müsst zur Ruhe kommen. Und ihr bekommt jetzt in Jesus einen Ort, wo ihr zur Ruhe kommen könnt, weil ich meinen eigenen Sohn schenke und ihn zu einem Ort mache, von dem aus ich rede und von dem aus ich dir meine Nähe schenke. Und Jesus hat ja auch, wenn er von Gott sprach, und das war auch quasi die Eröffnung eines neuen Raums, beispielsweise von Abba gesprochen. Und das heißt, das ist ein Kosename. Ja, das haben die kleinen Kinder zu ihren Eltern gesagt, also zu ihrem Vater gesagt, Papa. Keiner hätte es über die Lippen gebracht, Gott Papa zu nennen. Und Jesus sagt, ich bitte dich darum. Du musst in neue Räume rein, die Gott dir bereitstellt. Er ist doch nicht gegen dich, er liebt dich doch. Gott bittet dich, ihn so zu sehen. Und er ist dir ein Ort der Begegnung, der Gottesbegegnung und ein Ort der Gotteskommunikation und ein Ort, wo du zur Ruhe findest. Und such die heiligen Momente nicht in dir selbst, sondern glaube daran und vertraue darauf, dass Gott dir gut ist, dass der Vorhang zerrissen ist, dass der Zugang frei ist, dass du immer kommen kannst. Und wenn du sagst, jetzt habe ich es versaut, jetzt ist vorbei, dann wird dieser Tempel dir immer offen stehen, weil darin das Herz Gottes dir offen steht. Also, Ostern, ein neuer Raum der Begegnung mit Gott in Jesus. Das feiern wir heute. Amen.